Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast heute. Ich habe einen fantastischen Gast. Das ist eine Frau, die aus dem Nichts auf 50.000 Follower bei Instagram stürzte, sozusagen. Sie ist Coach. Sie coacht dich in deiner Lebenssituation. Also sie holt dich da ab, wo du gerade bist. Sie hat da verschiedene Methoden für. Eine davon ist EMDR. Das ist ein Instrument, was mir sehr schwer fällt zu erklären. Deshalb lasse ich das auch jetzt. Das erklärt sie uns gleich selber, was das genau ist und was für wahnsinnig tolle Erfolge man damit in der Traumatherapie erzielen kann. Und mit Trauma meine ich jetzt nicht so die ganz großen Dinger, sondern auch so kleine Sachen. Also der Verlust einer Liebesbeziehung, der Verlust von einem Haustier, eine Veränderung im Job, die irgendwann mal etwas bewirkt hat, was man eigentlich gar nicht in seinem Leben möchte. Und durch die man dann etwas erlebt hat, was einen bis heute schmerzt. Und diese Schmerzen, die hat der Körper und der Geist, die haben das so gut weggesteckt und so gut versteckt, dass man da oft gar nicht mehr drankommt. Man weiß, da ist irgendwas, aber man kommt einfach nicht mehr dran. Und das Fantastische ist, dass man mit EMDR das nach oben holen kann. Was es genau ist, das erklärt uns Inga gleich selber. Ich habe ein fantastisches Buch, einen schwedischen Thriller, der es in sich hat. Ich habe Post von Martina, die mir sehr am Herzen liegt. Der Arne ist dabei, mit dem wollte ich übers Kochen reden. Einen richtig guten Fernsehtipp habe ich für euch. All das jetzt hier bei mir. Und wir starten mal mit dem Buch der Woche, was ich sehr, sehr mag. Sie ist ein heller Stern am Thriller-Himmel in Schweden. Lina Bengtsdotter macht ihre Heimat Gullspång zum Setting ihrer Thriller-Serie um die Ermittlerin Charlie Lager. Ich starte mal mit dem ersten Band für euch, der heißt Löwenzahnkind und der wurde zu einem Sensationserfolg. Mittlerweile gibt es 3 Bücher der Reihe und alle sind klasse. Als in einer heißen Sommernacht in der Kleinstadt in Westschweden die 17-jährige Annabelle spurlos verschwindet, ist schnell klar, dass Verstärkung angefordert werden muss. Mit Charlie Lager schickt die Stockholmer Polizei ihre fähigste Ermittlerin. Aber da gibt es etwas, was die Kollegen nicht wissen dürfen. Die brillante Kommissarin ist selbst in Gullspång aufgewachsen. Und je tiefer Charlie nach der Wahrheit hinter Annabels Verschwinden gräbt, desto mehr droht das Netz aus Lügen zu reißen, das sie um ihre eigene dunkle Vergangenheit gesponnen hat. Und die Zeit drängt. Sie muss Annabelle finden, bevor es zu spät ist. Die ersten Sätze. Nebel stieg über den Wiesen auf, Grillen zirpten am Wegesrand. Das Mädchen wankte auf dem Schotterweg entlang. Zwischen ihren Beinen pochte es. Sie hätte weinen sollen, doch die Tränen wollten nicht kommen. Wie spät war es? 11, 12? Sie holte ihr Handy aus der Tasche. Fast 1:30. Mama würde ausflippen. Sie würde sie an der Haustür abpassen, an den Schultern packen und schütteln und sie anbrüllen, wo sie gewesen sei. Dann würde sie die Kratzer sehen, das Blut, das zerrissene Kleid. Wie sollte sie das nur erklären? Es ist kein Spaziergang, dieses Buch, aber es ist unglaublich spannend und wahnsinnig gut geschrieben. Nicht nur für Schweden-Krimi-Fans, das bin ich nämlich eigentlich gar nicht. Aber dieses Verbinden der verschiedenen Erzählebenen und das Finale, auf das sie hinauslaufen, das ist wirklich gut gemacht. Löwenzahnkind von Lina Bengtsdotter ist im Penguin Verlag erschienen und da bekommt ihr auch die beiden anderen Teile dieser Reihe. Diese Woche habe ich so meine Hunde angeguckt. Ihr wisst ja, ich habe 3 Stück, ne? 2 sind sehr alt. Die Leni, die wird in den nächsten 2 Wochen 16, also eigentlich genau in 10 Tagen. Da kriegst du schon die Krise. Also mein Mann hat diese Woche herzhaft über mich gelacht, weil ich eine Spinne in meinem Büro entdeckt habe und die Leni, die liegt nun mal sehr gerne in meinem Büro und ich wirklich Angst hatte, dass der Hund von der Spinne gebissen wird. Also ich meine, es war jetzt keine Tarantel, ne? Es war eine normale Hauswinkelspinne, würde ich mal sagen, aber die war schon ein bisschen größer. Diese blöde Spinne hat sich dann unter der Fußleiste versteckt, also ich kam nicht mehr dran und ich habe seitdem Angst, dass die Spinne zu meinem fast blinden Taubenhund in den Korb kriecht und ihn beißt. Und wenn es nur eine kleine Reaktion ist, hey, die ist 16, weiß ich, was das macht. Und so wisst ihr, wenn man Haustiere hat, macht man sich halt so seine Sorgen um die Tiere, besonders wenn sie älter werden. Und man genießt das Leben mit ihnen. Jeder, der ein Haustier hat, weiß genau, wovon ich rede. Und ziemlich viele Leute haben Haustiere. Die meisten von uns haben Hunde und Hunde sind ja auch die Tiere, die mir besonders am Herzen liegen. Und deshalb dachte ich, es ist mal Zeit für Post von Martina an genau die. Liebe Hunde, wenn ich in irgendwann hoffentlich sehr ferner Zukunft, wie beim Film Stadt der Engel, kurz vorm Tod gefragt werde, was das Schönste auf der Welt war, dann würde ich sagen, Hunde. Ihr seid unsere besten Freunde und das meine ich wörtlich. Ihr seid da, wenn unser Herz vor Glück jubelt, dann steht ihr wedelnd vor uns und bellt, weil ihr merkt, dass es uns gut geht. Ihr seid da, wenn wir so traurig sind, dass wir nicht aufhören können zu weinen. Dann schmiegt ihr euch an uns, seht aus euren klugen Augen in unsere Augen und tröstet uns mit eurem warmen Körper. Ihr fangt die Stimmungen eurer Menschen auf wie kleine Bälle und ihr seid in der Lage, diese Stimmungen zu verändern. Ein Hund ist Glück, Glück für uns. Ihr lebt im Jetzt und nicht im Gestern oder im Morgen. Und das ist etwas, das wir wirklich von euch lernen können, denn das Leben ist jetzt. Liebe Hunde, ich bin so froh, dass ich 3 von euch in meinem Leben habe, von denen 2 schon echt alt sind, 14 und 15, und ich habe furchtbare Angst vor dem Tag, an dem sie gehen werden. Aber was sagte ich eben? Im Jetzt leben und jetzt geht es ihnen gut. Und wir lieben es, alle zusammen zu sein. Ich wünsche eigentlich jedem Menschen einen Hund, einen von euch, denn ihr bereichert das Leben wirklich. Danke, dass es euch gibt. Und liebste Grüße, eure Martina. Mein Freund Arne Wag ist dran, wir reden übers Kochen. Ich glaube es nicht, du kannst wirklich kochen?
Ja, und also ich finde mich auch richtig gut. Es ist ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit, weil ich kaufe mir gerne so Kochbücher. Wenn mir irgendein Koch sagt, ich habe ein gutes Kochbuch, kaufe ich es sofort. Und dann meistens habe ich so ein Gericht. Ich kann dir so von Christian Rach ein Gericht nachkochen. Ich kann dir von dem Larve ein Gericht nachkochen. Und ich hatte auch von Otto Lengi. Kennst du den? Jonas nee. Otto Lengi? Londoner Koch. Ganz toll. So israelische Küche. So, ach, da kann ich ganz tolle Sachen machen. Da kann ich dir auch mein Lieblingsgericht sagen. Das ist solche Muschelnudeln mit Kichererbsen und das ist so ein One-Pot, also alles aus einem Topf.
Sehr geil hört sich das an. Wenn jemand das Rezept will, schreibt mir martina.straten@salü.de. Ich reiche das an Arne weiter. Kichernudeln mit Muschelnudeln. Kichererbsen mit Nuschelmuten.
Ja, mit Nuschelnudeln. Da kommt dann noch ganz viele Gewürze rein, die total schwierig sind zu bekommen. Und dann noch so Tomaten und so.
Nuschelmudeln,
ja. Ja, bevor das hier.
Entschuldigung. Nuschelmudel. Ja, gut, also, ja.
Es hätte so seriös werden können.
Ja, es hätte toll werden können.
Dann mit ihren Muschinudeln. Ja, das ist nicht zu fassen, wirklich.
Oh Mann. Also, ich mache das ja gar nicht so elitär mit Kochbuch und so. Ich stehe da immer und überlege, was kann ich jetzt noch schnell kochen? Was gibt's hier? Was habe ich noch zu Hause? Aber das ist ganz selten geworden, dass ich mal mit Genuss irgendwie koche. Das ist total schade. Ich koche immer schnell, damit es was zu essen gibt, weil alle Hunger haben.
Ja.
Aber das mache ich jetzt demnächst mal. Weißt du, da bringst du mich echt auf eine Idee.
Also ich schicke dir gleich das von den Nuschelnudeln. Und dann ist aber ein bisschen anspruchsvoll.
Ja, aber ich weiß nicht, ob mein Kind das mit den Kichererbsen
ist. Das mögen auch meine Patenkinder.
Okay, alles klar. Schick mir das Nuschelmudel-Rezept und dann probiere ich das aus. Ich danke dir, es war sehr erhellend heute. Ich habe ein neues Hobby, glaube ich, jetzt. Ich koche jetzt. Ja, kochen. Wieder. Früher habe ich mich ja mal beim perfekten Dinner beworben, muss ich noch schnell erzählen. Die wollten mich auch nehmen, aber leider war zeitgleich hier eine Veranstaltung von Radio Solly. Ich konnte da nicht. Ja, war total blöd. Aber da hatte ich ein Maria Callas Dinner. Ich habe früher total gerne so Sachen ausprobiert. Also so richtig tolles italienisches Dinner habe ich gemacht. Ja, schade. Ich hätte damit wahrscheinlich gewonnen. Kann ich mir zumindest mein Leben lang einbilden.
Vielleicht.
Ja, genau. War ja nicht
aber
jetzt
da. Machst du meine
jetzt mache ich die Nuschelnudels.
Damit gewinnst du alles.
Ich probiere es aus. Bis nächste Woche. Es gibt ja Serien, die kann ich wirklich verschlingen. Ne? Gerade gucke ich mal wieder Mad Men. 7 Staffeln sind das und ich freue mich jeden Abend, wenn ich 2 Folgen gucken kann, bevor ich selig dahin segel. Aber es gibt eine Serie, die mich auch sehr berührt hat. Das war Vikings. Ich mochte diese Wikinger-Geschichte. Ich mochte schon immer Wikinger. Seitdem ich klein bin, fand ich das ganz, ganz spannend. Ich meine, nette Gesellen waren das auf keinen Fall. Aber ich fand die Geschichten um die Wikinger immer sehr interessant. Jetzt gibt es einen Film. Am Montag, der genau darüber geht und den stelle ich euch jetzt vor. Einen richtig coolen Wikinger-Film gibt es am Montagabend im ZDF. The Northman heißt er. Und darin geht's um den jungen Amlet, der mit ansehen musste, wie sein Onkel Fjörnir seinen Vater, König Arjovandil, ermordet und seine Mutter, die Königin, gefangen nimmt. Da schwört der Wikingerprinz Rache und Jahre später kämpft er sich als Sklave für einen anderen Wikingerstamm durch Osteuropa. Als einige Leibeigene zum umgesiedelten Dorf seines Onkels geschickt werden, sieht Amlet seine Chance auf Vergeltung gekommen und unterwegs lernt er noch die mysteriöse Slawin Olga kennen. Also das ist wirklich bis zum mitreisenden Showdown ein echt guter Rache-Thriller. Der Tarzan-Darsteller Alexander Skarsgård, der hat auch Tarzan gespielt, der zeigt seinen athletisch gestählten Körper, aber der zeigt auch schauspielerisch unglaublich gute Qualitäten. Ein echtes Epos mit einem echten Helden. The Northman kann ich euch nur empfehlen. Solltet ihr unbedingt gucken, Montagabend 22.15 Uhr im ZDF und später dann auch in der ZDF-Mediathek. Da war einiges los in der Welt der Promi-Stars und Sternchen diese Woche. Es gab Kriege bei den Pochers, wie jede Woche. Es gab großartige Enthüllungen und ganz, ganz schrecklich verliebte Schauspieler. Und viel mehr davon gibt's jetzt in der Promi-Welt. Schauspieler Brad Pitt ist im Liebesrausch. Der 60-Jährige hat eine neue, Ines de Jamón, 31 und Vizepräsidentin einer Schmuckmarke. Bei ihr kaufen Königin Rania von Jordanien, Michelle Obama und Hollywoodstar Charlize Theron. Er ist happy, sie auch und zusammengezogen sind sie auch schon. Sie soll ihm gut tun. Das hoffen wir mal, denn die letzten Jahre waren hart für ihn. Scheidung, Gewaltvorwürfe, Trennung von seinen Kindern. Ich wünsche ihm, dass er wieder glücklich sein kann. Ein unfassbares Gerücht machte diese Woche die Runde durch England. Prinz Harry soll seine englischen Freunde gebeten haben, ihm bei der Planung einer Rückkehr in die Heimat zu helfen. Angeblich möchte er mehr Zeit da verbringen, um die Beziehung zu seinem Vater König Charles zu verbessern und endlich in den Schoß der königlichen Familie zurückzukehren. Unter Londoner Luxusmaklern soll es sogar Gerüchte geben, dass Harry über Mittelsmänner eine neue Bleibe sucht. Möglicher Kaufpreis 12 Millionen Euro. Eine Versöhnung mit Bruder William soll allerdings nicht geplant sein. Also wenn ihr mich fragt, ich glaube daran nicht. Aber mal abwarten. Sarah Connor trauerte diese Woche um einen Wal. Sie liebt ja das Meer und macht regelmäßig Urlaub, um Meerestiere zu sehen und setzt sich für ihren Schutz ein. Jetzt weinte sie um einen kleinen weißen Riesen. Das circa 15 Jahre alte Tier war kürzlich tot in einem Hafenbecken bei Stavanger gefunden worden. Der Wal war 2019 in Nordnorwegen entdeckt worden. Er war verkabelt, hatte sich vermutlich mit russischer Spionagetechnik in einem Fischernetz verfangen. Er war sehr zutraulich und mochte Menschen und Sarah war untröstlich. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Das ist Inga Banati. Die ist EMDR-Coach. Was EMDR ist, das erklären wir euch gleich. Sie ist Schamanin, Coach für Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Transformation und sie tritt an, um Lampen anzumachen und das finde ich ganz großartig. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Inga.
Dankeschön, liebe Martina. Ich lächel. Sie tritt an, um Lampen anzumachen. Ja, da muss ich lachen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja.
Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen über dich. Wie kam es denn zu dieser beruflichen Entwicklung? Ich habe noch längst nicht alles gesagt, was du machst. Sonst bin ich fertig, so in 10 Minuten, weil du machst unglaublich viele tolle Dinge.
Ja, eigentlich habe ich den einen ganz klassischen Weg gewählt. Also ich habe immer schon mit Menschen gearbeitet, nur nicht immer im Bereich Coaching oder ich sag mal so mit Dingen, die Heilung in die Welt bringen. Und ich bin früher mal irgendwann im Vertrieb gewesen und habe damit ganz viel mit Menschen gearbeitet und bin dann in die Personalentwicklung gegangen als Trainerin und habe mich als Coach weiterbilden lassen, ausgebildet. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten und mich hat immer fasziniert, wie wir Menschen ticken und wie wir uns auch toll selbst im Weg stehen können. Das finde ich am spannendsten. Wir sind so schlau und dann doch wieder nicht. Mhm. Und ja, und ich wollte tatsächlich ein bisschen die Welt ein bisschen heller machen und ein bisschen fröhlicher und glücklicher. Und das Beste ist, das über Menschen zu tun, dass es Menschen besser geht. Und so bin ich da hingekommen, was ich jetzt heute mache. Ja.
Du hast, und da habe ich dich auch kennengelernt, 51.600 war Stand heute Follower bei Instagram. Das ja. ist unfassbar.
Also, verrückt, ja.
Wie ist denn das passiert?
Keine Ahnung, ich bin einfach mal viral gegangen. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie das passiert ist. Also ich mache jetzt seit ungefähr 4 Jahren Social Media. Und das ist natürlich immer ein Traum, wenn man das so tagtäglich macht, dass das mal irgendwann passiert, dass man so viele Follower bekommt. Und das war letztes Jahr Halloween. Da habe ich 2 kleine Videos gemacht. Auch ich aus meiner Sicht keine besonderen, also nicht besonders anders als sonst, ne, sogenannte Reels. Und die sind aber komplett viral gegangen. Und dann kam eine riesengroße Flutwelle. Damals waren wir bei 5.000 Followern. Und dann haben wir uns einfach mal verzehnfacht. Also wir ist die Community. Meine hübsche kleine Community auf Instagram. Ja.
Die ist toll, deine Community auf Instagram. Ja, kann ich nur jedem auch empfehlen, mal vorbeizugucken. Du machst unglaublich viel da. Man ja. wird quasi süchtig. Ich habe das in letzter Zeit oft, dass ich abends sage, ach, ich gucke nochmal schnell, was Inga heute gemacht hat.
Ja, ich teile natürlich auch viel, viel mehr, als das wahrscheinlich ein normaler Coach tut. Was ist schon normal, aber was andere Coaches tun. Ich teile tatsächlich mein Leben. Ich teile auch meine Struggles, meine Probleme, meine Tränen, aber auch meine Freude. Ich teile mit dir den ganz deepen Shit, aber auch Kochrezepte oder Fußcreme-Tipps. Also es ist alles dabei, für jeden was dabei. Und ich glaube, das macht es auch aus.
Ganz genau.
Das Leichte und das Tiefe. Ja.
Das ist dieses Authentische von dir. So ist geschickt, ja. Frau Straten. Ja. Also das Authentische, dass du wirklich ganz viel erklärst und einem ganz ja. viel mitgibst über die Psyche und dass ja. du im nächsten Take erzählst, wie du auf dem Balkon sitzt und chillst.
Genau.
Und das ist so schön, weil man fühlt ja. sich so nah. Hast du ja. aber manchmal das Gefühl, dass es zu viel ist? Also für dich als Person?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Nee, gut. Überhaupt nicht. Also
ja, alle haben immer so Angst davor, so nach dem Motto, oh mein Gott, es sehen mich so viele Leute und so.
Ja,
ja, aber so ist das, ne?
Das hatte ich am Anfang, als ich damit angefangen habe. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, bin ich tatsächlich von den paar Followern, die ich damals hatte, gebeten wurde, auch mal meine Geschichte zu erzählen. Da hatte ich noch Angst davor, die übliche Angst, die jeder und jeder hat, sich zu zeigen. Und ich habe aber verstanden, was das macht da draußen, nämlich genau das, was du gerade beschreibst. Also Menschen können sich darin finden, die können sich darin spiegeln, die fühlen sich verstanden, die fühlen sich abgeholt, inspiriert, ermutigt und so weiter. Und was ich gelernt habe, ist, dass je ehrlicher du dich zeigst, desto mehr berührst du Menschen. Mhm. Und wenn du das mit Liebe machst, also wenn ich jetzt Hassparolen teilen würde, würde das auch zurückkommen. Aber das, was du aussendest, kommt zurück. Und ich mache das mit viel, viel Liebe und es kommt ganz viel Liebe zurück.
Das ist richtig. Also wir können jedem empfehlen, da mal vorbeizugucken. Und wir sprechen über EMDR. Liebe Inga, was bitte ist das?
Ja, ich muss dir noch ein Wort klauen, bevor ich darauf eingehe. Und zwar bin ich nicht Expertin für Traumatherapie. Ich bin keine Therapeutin. Aber mit Trauma kenne ich mich ziemlich gut aus.
Okay.
Das könnte man so sagen. Genau, ja. Ich bin Coach von Hause aus und unter anderem eben auch EMDR-Coach. Und EMDR ist eine konfrontative Methode aus der Traumatherapie. Da wird durch bilaterale Stimulation der Gehirnhälften, also das heißt links-rechts Stimulation. Da gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen man das machen kann. Entweder mit einer Augenbewegung oder durch Tapping. Also der Klient, die Klientin tappt sich selber oder wird getappt. Das heißt also so
klopfen,
leicht geklopft, ne, an Schulter oder Beinen oder so. Wird durch diese Stimulation des Gehirns, setzt sich das Gehirn in Bewegung und dann werden unverarbeitete Gefühle erwünschterweise hochgeholt in so einer EMDR-Session, und zwar die, die wir verschüttet haben, und können dann in so einer Session verarbeitet werden. Denn wir müssen einmal ganz kurz über Trauma reden. Also Trauma ist nicht immer die ganz große Nummer. Also es muss nicht immer der große Missbrauch, die große Gewalttat sein, sondern Trauma heißt, ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens etwas Schlimmes erlebt, was ich zu dem Zeitpunkt nicht gut verarbeiten konnte. Ich hatte keine guten Bewältigungsstrategien aus diversen Gründen. Und dann habe ich die unverarbeiteten Gefühle irgendwo in meinem System abgelegt, ganz, ganz tief unten und auch die Erinnerungen daran. Mhm. Und die spalten sich dann auch auf. Das ist auch der Grund, warum wir da schwer drankommen als Erinnerungen. Entweder gar nicht mehr oder nur noch Fragmente. Und in der EMDR-Session holen wir diese unverarbeiteten Gefühle nach oben. Und durch die bilaterale Stimulation werden die dann verarbeitet. Das Thema beim Trauma ist nicht das Erlebte, sondern die nicht verarbeiteten Gefühle damit.
Als ich das erste Mal davon gehört habe, als mir das jemand erzählt hat, habe ich gedacht, okay, Freunde, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ihr spinnt.
Ja.
Aber ich sag's einfach mal, ich habe das selber mal gemacht. Und das ist unfassbar, was da passiert. Das ist kein Hokuspokus, das hat auch nichts mit Spiritualität zu tun, das ist reine Physik.
Ja.
Das Gehirn arbeitet in diesem Prozess mit und holt alte Sachen nach oben und man besetzt sie quasi anders.
Ja, genau. Ja? Also Trauma bildet Netzwerke im Gehirn. Und diese Netzwerke werden tatsächlich zerstört, also diese Traumasynapsen werden tatsächlich verändert, also getrennt und dann muss das Gehirn sich neu vernetzen. Du hast als traumatisierter Mensch, hast du eine Traumalandkarte, also ein Traumanetzwerk in deinem Gehirn und kannst gewisse Dinge nicht mehr machen, aus Angst nochmal an diesen Schmerz zu kommen. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Steuerberater, Steuerfinanzamt war das große Prokrastinationsthema. Also da wollte ich mich überhaupt nicht mit auseinandersetzen, weil ich so eine Panik davor hatte. Und heute gehe ich ganz entspannt zu meiner Steuerberaterin und bringe ihr meine Buchhaltung freiwillig nach mehreren EMDR-Sessions. Also, ja, weil wenn wir was Traumatisches erlebt haben, dann wollen wir nicht mehr damit in Berührung kommen. Das heißt, wir gehen in die Vermeidung. Und so du kannst du dich nicht frei bewegen in deinem Leben, sondern du machst irgendwas nicht mehr, weil das zu weh tut. Also lässt du es sein. Und das macht Trauma mit dir. Und wenn das verarbeitet ist und diese Traumasynapsen, sag ich mal, gecuttet, und das Gehirn sich neu vernetzt, kannst du plötzlich anders handeln.
Mein Gast in dieser Woche ist Inga Banati. Die ist EMDR-Coach. Das heißt, EMDR ist ein Behandlungskonzept für Traumastörungen, sage ich mal so. Inga, stimmt das so?
Ja, Trauma für Trauma. Trauma. Ja, genau.
Also, es ist schwer, das zu beschreiben. Echt?
Ja, also es gibt natürlich Traumafolgestörungen, das ist aber nochmal ein anderes Kaliber. Wir gehen jetzt erstmal von den, ich sag mal ganz, also Menschen wie du und ich, die gewisse Dinge erlebt haben, also normal neurotische Menschen, von denen gehen wir mal aus. Und genau, da geht es um die Behandlung von oder die Erleichterung deines Lebens und die Behandlung von traumatischen Erlebnissen. Ja, korrekt.
Und EMDR kann angewandt werden bei querbeet durch meine Psyche, oder?
Das absolut,
kann eine
querbeet,
alte Erinnerung sein an meine Eltern. Das kann der Verlust von irgendetwas sein. Das kann Liebeskummer sein.
Ja. Flugangst.
Und das wirkt immer? Das funktioniert immer bei jedem?
Nee, es gibt so ein paar Kontraindikationen. Es geht nicht immer bei jedem. Also es gibt zum Beispiel so Sachen wie Epilepsie. Da wäre es eine Kontraindikation. Dann bei schweren Depressionen ist es tatsächlich auch schwierig, weil das nicht hält. Also es wirkt kurz, aber es hält nicht an. Da gibt es dann erstmal noch die Möglichkeiten, Menschen mehr zu stabilisieren. Aber ich sag mal so, bei vermeintlich relativ gesund funktionierenden Gehirnen, in Anführungsstrichen, was ist schon gesund, da funktioniert es immer, ja.
Weißt du, wie man da hingefunden hat zu diesem EMDR?
Ja, die Erfinderin dieser Methode ist durch einen Park gegangen und hat schwere Gefühle erlebt und hat dann ich weiß nicht mehr warum genau, aber hat auf einmal schnelle Augenbewegungen gemacht, also hat nach links, rechts geschaut und hat dann gemerkt, dass ihre Gefühle leichter werden, dass die Belastung nachlässt. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht und hat nachgeforscht. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Forschungen auch zu EMDR. Das ist wirklich nachgewiesen, dass das eben wirkt. Die ursprüngliche Methode ist eben mit der Augenbewegung. Das heißt auch, EMDR heißt Eye Movement, Desensitization Reprocessing. Also ein ganz Schweres Wort, aber ursprüngliche Methode ist eben, die Augen nach ganz, also ganz schnell von links nach rechts zu bewegen. So hat sie, ist sie darauf gekommen. Und dann ist man aber in der Weiterentwicklung eben auch drauf gekommen, dass es nicht nur die Augen machen, sondern eben auch alle anderen möglichen Rechts-Links-Stimulationen, weil es eben um die Gehirnhälften geht.
Mhm. Genau. Wie erkennt man denn, ob es wirkt? Also wann spürt man das? Wie spürt man das?
Also zum einen spürst du die Nachwirkungen. Also man ist nach so einer EMDR-Session ziemlich müde. Also mindestens müde, manchmal auch erschöpft tatsächlich. Dann gibt es nochmal Gefühle, die sich aufbäumen. Also Stimmungsschwankungen sind möglich, Träume sind möglich, dass das nochmal hochkommt. Leichte verwirrte Zustände gibt es auch mal kurzfristig. Also man merkt wirklich, da ist Chaos im Gehirn mal kurz angerichtet, was immer ein gutes Zeichen ist. Und dann merkst du, dass du im Verlauf nach der Session innerhalb der nächsten Wochen und Monate dich anders verhältst. Also dass die Dinge, die dir vorher so eine Angst gemacht haben, eben keine mehr macht. Und das ist wirklich verblüffend, dabei zuzuschauen, wie Menschen sich plötzlich anders verhalten können. Als Indikator würde ich immer sagen, wenn du gewisse Dinge nicht tun kannst, also du gehst in die Vermeidung, du drückst dich wirklich vor etwas und du kriegst es selbst nicht gelöst. Dann wäre das ein Indiz für eine EMDR-Session. Oder wenn du so ein Zwangsverhalten an den Tag legst. Also du machst immer wieder dasselbe und kommst einfach nicht raus aus der Schleife. Also ne, nehmen wir mal das Thema toxische Beziehung. Du rennst immer wieder lachend in die Kreissäge, so nenne ich das. Ja, du machst immer wieder dasselbe. Das ist immer ein Indiz für Trauma und dann sind wir bei EMDR.
Das ist ja auch für den Therapeut oder Coach eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, weil wenn ich das jetzt mit Hypnose vergleiche, ist das falsch, aber man ist in einem Zustand, wenn man das macht, wo man abdriftet, ne? Also wo man sich selber führt und führen lässt.
Ja.
Diese Verantwortung, die du da hast, erklär uns da mal was zu. Du bist ja die ganze Zeit dabei, auch wenn das über Computer geht, ne? Also das kann man ja auch, muss man ja nicht live und in Farbe machen, sondern das geht ja auch über Zoom-Meeting oder Teams oder was auch immer.
Ja, genau. Ja, das ist eine sehr große Verantwortung. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, EMDR. Und da hat jeder Therapeut, jeder Coach, der damit arbeitet, eine sehr, sehr große Verantwortung. Das stimmt. Und ja, es geht auch online. Und ich arbeite nur online und ich bin tatsächlich wie ein Schießhund. Ich passe total auf dich auf in so einer Session. Die Herausforderung ist bei so einer Session zum einen den Raum zu halten, denn der Klient, die Klientin muss sich sicher fühlen. Ja, es muss ein absoluter vertrauter Rahmen sein, sonst kommst du nicht an dein Unterbewusstsein. Denn wir brauchen ja all die abgelegten Sachen von da unten, sag ich mal, ne, aus dem Keller. So. Und da braucht dein System einfach Sicherheit. Das heißt, für jeden oder jede, die sich so einen Coach oder eine Therapeutin sucht, ist schon mal das der erste Indikator. Fühlst du dich bei dem Menschen wohl und sicher? Hast du das Gefühl, dieser Mensch kann deinen Raum halten mit dem, was du mitbringst? Yes or no? Ja. Mhm. Und für mich ist es auch so, dass ich für mich auch schaue, kann ich das Thema halten? Kann ich das Thema bedienen? Kann ich den Prozess führen? Oder sind es vielleicht auch Sachen, die mir zu groß sind? Ja, gibt's auch. Da sage ich dann aber auch im Vorgespräch Bescheid. Und das Zweite ist wichtig, dass wir immer im selben Netzwerk bleiben in so einer Session, weil Trauma macht ja Netzwerke. Und auch da gibt's immer noch eine Vorbereitungssession von mir, dass wir erstmal gucken, was haben wir überhaupt für Traumanetzwerke da. Wir machen eine Traumalandkarte, wir schauen uns erstmal an, was ist da überhaupt alles in der Vergangenheit passiert, damit ich gut weiß, dass wir im selben Korridor bleiben und nicht noch links und rechts noch ein anderes Ding aufgeht, was dann vielleicht nach der Session Probleme bereitet. Ja. Große Verantwortung, absolut, ist auch anstrengend für mich so eine Session, nicht nur für den Gegenüber, weil ich wirklich total aufpasse und immer mit 100%iger Aufmerksamkeit dabei bin. Hinten raus entspannt es sich immer ein bisschen, aber gerade am Anfang in der heißen Phase bin ich der Schießhund. Ja.
Also, ich weiß, dass jetzt ganz viele sagen werden, boah, ich will zu der Inga.
Ja.
Hast du überhaupt noch Potenzial für Klienten?
Tatsächlich, im Moment tatsächlich nicht. Also ich bin für dieses Jahr so gut wie ausgebucht. Es gibt noch so ein paar Resttermine, die ich natürlich auch gerne für die Menschen reserviere, die schon da sind und die Folgetermine brauchen. Ich würde ab November wieder neue Termine vergeben für 2025. Ich habe aber auf jeden Fall auch Kolleginnen in der Hinterhand, die helfen können. Also die auch noch Kapazitäten haben, die ich gerne empfehle von Herzen, weil ich weiß, die sind gut, weil ich mit denen schon gearbeitet habe.
Und man findet dich auf deiner Internetseite, das verlinken wir in den Shownotes. Ich sag's dir aber mal, ibanati.de. Ja. Und man findet dich auch als Inga Banati bei Instagram. Und
bei Instagram, bei Facebook. Genau. Sogar bei TikTok, ja.
Wahnsinn.
Aber der spannendste Kanal ist, glaube ich, tatsächlich Instagram, weil da gibt es die ganzen Stories und so, genau, ja.
Also, ich kann euch allen empfehlen, geht mal die Inga besuchen.
Ja, herzlich willkommen.
Das lohnt sich. Und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, was du uns hier alles aufgemacht hast hier an Toren der Psyche. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, wir sprechen nochmal miteinander, weil es gibt noch viele Themen, die ich gerne mit dir
sehr gerne. Würde. Ich komme gerne wieder. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview heute hier mit dir.
Das war's für mich. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch. Den mag ich sehr, sehr gerne und lese ihn euch gerne aus aktuellem Anlass vor. Komisch, dass manche Menschen immer alles besser wissen, aber nie etwas besser machen. Kennt ihr so Menschen? Ich kenne eine Reihe davon. Und ich finde, die können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen Menschen, die gute Ratschläge geben, aber die auch genau wissen, was für Ratschläge sie geben und die es dann auch besser machen und nicht nur besser wissen. Weil der sonst können wir es auch alleine machen. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in diesem Podcast. Ich hoffe, dass ihr dem Podcast folgt oder ihn abonniert, weil dann werdet ihr immer erinnert, wenn es eine neue Folge gibt und ihr könnt nichts verpassen. Bis nächste Woche. Macht euch eine schöne Zeit.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.